Lieben, die letzten Jahre waren einfach nur gekennzeichnet, wenn du die Nachrichten angemacht hast, von einer Katastrophe zur anderen. Stimmt's nicht? Corona und es denkst, was ist los? Was geht hier ab? Dann dieser Krieg, der ausgebrochen ist. Und das Schlimme ist ja, je mehr man diese Nachrichten guckt, so, man stumpft ja irgendwann ab. Kennt ihr das auch? Kennt ihr noch das Musikduo Arno und Andreas? Ja, ne? Okay. Ja auch. Die haben ja damals bei uns im Ruhrpott gespielt und dann hat der Arno ja irgendwann diesen Bauchladen aufgemacht und der hat so einen tollen Aufkleber gehabt. Das kommt von diesem Spruch eigentlich, stammt der Mensch vom Affen ab. Der heißt, dieser Spruch heißt, stumpft der Mensch vom Gaffen ab. Interessant, ne? Der ist ja so ein Wortkreator, der Arno. Und das stimmt ja wirklich. Stumpft der Mensch vom Gaffen ab. Wir sehen nur noch die Bilder von den ganzen Katastrophen angefangen. 2004 sind wir nämlich nach Süddeutschland gezogen. Dann war im Weihnachten dieser Tsunami 2004 im Dezember. Könnt ihr euch noch erinnern? Und diese vielen Toten. Und du hast den Eindruck, was geht eigentlich ab im 21. Jahrhundert? Was kommt da alles? Und ich habe eine ganze Serie jetzt gemacht. Zukunftsperspektiven. Wir haben uns mit Endzeitfragen und so weiter auch beschäftigt. Wenn ihr diese Serie ist nachhörbar, das ist ja alles online bei euch. Wenn ihr euch da rein vertiefen wollt, könnt ihr das alles nachhören. Heute machen wir weiter mit Teil 4 dieser Reihe Zukunftsperspektiven. Und heute geht es um diese wichtige Frage, worauf du dich verlassen kannst. Oder worauf kann ich denn bauen? Es gab doch diese Werbung früher, Schwäbisch Hall, auf diese Steine können sie bauen. Müsst ihr doch kennen hier, von Schwäbisch Hall. Ja. Auf welche Steine kann man denn bauen? Worauf kann man bauen? Und wenn du dir die Leute so anguckst, worauf bauen Menschen ihre Zukunftserwartungen? Und es ist schlimm, wenn du guckst, ich will ja gar nicht groß darauf eingehen, aber viele Menschen verdrängen ja auch einfach die Realität. Ne? Man kann das ja teilweise nicht mehr ertragen. Und dann flüchtet man sich in Scheinwelten, ob es Computerspiel ist oder eine Serie nach der anderen gucken oder was weiß ich. Oder wie es ein Typ gemacht hat, der seinem Arbeitskollegen erzählt hat, du, ich habe so ein, das läuft gar nicht mehr in meiner Ehe, ich habe so einen fürchterlichen Drachen zu Hause. Immer so ganz schlimm. Und der Kumpel sagt, ja, es muss im Alkohol ersaufen, das habe ich auch gemacht. Das hilft wirklich. Und dem meinst du? Und dann macht er das und am nächsten Morgen, oder das war Wochenende, am nächsten Montag kommt er zur Arbeit und der Kumpel fragt, na, hat der Alkohol denn geholfen? Nee, sagt er, gar nicht. Ich habe was getrunken. Dann weiß ich gar nicht mehr, wie ich nach Hause gefunden habe und den Schlüssel, dann musste ich klingeln. Und da hat statt ein Drache zwei Drachen die Tür aufgemacht. Versteht ihr? Verdrängen hilft nicht. Das ist keine Lösung, Dinge zu ertränken. Also es ist nicht gut, Dinge zu verdrängen. Und wir wollen uns heute mal mit drei Hauptkonzepten, worauf Menschen gerade in unserem Land so vertrauen, gerade so Westeuropa, Deutschland. Und dann biete ich zum Schluss etwas Viertes, den vierten Weg an, eine Alternative an, okay? Wir gucken mal. Es ist mir die letzten Jahre immer mehr aufgefallen, dass unglaublich viele Menschen reden vom, das musst du positiv sehen. Kennt ihr das? Dieses sogenannte positive Denken. Alles wird gut. Kennt ihr solche Leute? Kennt ihr das? Schreib mal hin, das erste in Rot bitte. Positives Denken. Ja? Ich hoffe, alles wird gut. Du musst das alles nur positiv sehen. Ich habe eine Hakennase und stelle mir in Gedanken vor, meine Nase wäre schön gerade. Wird sie dadurch gerade? Funktioniert das? Ich bin dick und habe so einen Bauch. Ich stelle mir vor, der Bauch ist weg. Oh, es hat funktioniert. Ach nein, ich habe mich jahrelang gesund ernährt und viel Sport getrieben. Amen. Ja, wir wissen das, genau. Und jetzt eine heftige Zeit noch erlebt, wo das es auch noch unterstützt hat, dass das Gewicht weggeht. Es funktioniert nicht mit positivem Denken. Du musst immer nur das Gute erwarten. Und wenn du dich mit Leuten, die das ernster vertreten, unterhältst, dann sagen sie, ja, durch die Kraft meiner positiven Gedanken gestalte ich meine eigene Wunschrealität. Hallo. Das ist zutiefste Esoterik, ihr Lieben. Und viele sind so unterwegs. Und früher gab es mal so eine Nachrichtenmoderatorin, die hieß Nina Ruge, die immer gesagt hat am Schluss ihrer Sendung, alles wird gut. Kennt ihr sie noch? Kennt ihr den Spruch noch? Am Ende wird alles gut. Und wir haben schon erlebt, dass es oft gar nicht gut ist. Stimmt's? Weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Und du kannst dieses Ding, deshalb ist es auch gar nicht schlimm, dass ich hier die Dinger schon geschrieben habe. Trefferquote, man kann das wissenschaftlich nicht messen. Ihr versteht. Ob das einen Effekt hat, einen Fehler, weil das ist außerhalb jeder Nachprüfbarkeit. Und ich würde das nicht empfehlen, dass man auf positives Denken setzt. Am Ende wird schon alles gut und alle werden gerettet werden, irgendwie. Und Gott wird auch dem Teufel vergeben. Und versteht ihr alles? Es steht irgendwie anders da. Ne? Das ist die Frage, ob am Ende wirklich alles gut wird. Dann ist mir aufgefallen, über die Jahrzehnte der Wahrnehmung im Kontakt mit Menschen, dass es eine geheime Religion in Deutschland gibt. Da wird gar nicht als Religion von gesprochen, aber sie ist geheim. Wenn du so Leute offiziell fragst, nein, ich glaube da nicht wirklich dran. Aber wie viele Leute lesen in den Zeitungen ihr Horoskop? Ihr Horoskop. Ja, Astrologie. Und eigentlich jede Form von Wahrsagung, aber Astrologie ist unheimlich beliebt. Und manche Menschen sind einfach nur neugierig. Ja. Und es gibt aber viele, die sind brennend heiß interessiert, wie denn die Zukunft wird. Gerade jetzt in so Krisenzeiten, stimmt's? Weil, was kommt denn in die Zukunft? Dann wünschen sie sich einen Einblick. Wie wird das denn? Ich muss mich ja irgendwie absichern und vorbereiten. Und ja, und es ist ein Problem. Und man sagt, dass 80% manchmal ihr Horoskop lesen. 80% in unserem Land.
Echt? Immer
noch? Ja. Und davon sind weitaus mehr Frauen als Männer. Oder die geben es nicht zu. Verstehst du? Das ist immer die Sache, ob das stimmt, diese Angaben. Von dem, was Frauen sagen, müsste es so sein, wenn die Männer die Wahrheit sagen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber 80% lesen manchmal ihr Horoskop. Und es ist ein harter Kern von 20%, die es so gut wie immer lesen, wie eine Andacht, wie ein Bibelwort für den Tag. Und die ganz fest daran glauben. 20% glauben ganz fest daran, dass diese Dinge in ihrem Leben in der Zukunft passieren. Und es ist egal, welche Form der Wahrsagung du nimmst, ob du dir die Handlinien lesen lässt aus dem Kaffeesatz, Tarotkarten oder ob du das Horoskop dir, manche lassen sich das professionell erstellen. Wir haben in Hamburg mal eine renommierte Astrologin kennengelernt, Sabine von der Wense, die sich dann bekehrt hat, die zu Jesus gefunden hat. Fantastisch. Und die verdienen dann richtig Kohle. Da kommen dann Prominente hin. Ihr habt bestimmt mal von solchen Leuten gehört, ne? Die dann den Leuten die Zukunft vorhersagen. Und das ist heftig. Und ich kann das aus zwei Gründen als Fundament, dass man darauf baut und darauf setzt, das kann ich nicht empfehlen, weil, sag mal, wenn du diese typischen Zeitungshoroskope nimmst, da springen ja nur viele, es sind ja nicht Leute da mit okkulten Kräften, sondern das sind einfach solche vagen Vorhersagen, das sind solche Aussagen wie, und wenn sie morgen ihre Wohnung verlassen, dann werden sie jemandem begegnen. Oh, da wäre ich ohne Horoskop nicht drauf gekommen. Überhaupt nicht, gar nicht. Ja. Das hätte das Horoskop mal Robinson Crusoe auf der einsamen Insel prophezeien sollen. Der hat ja dann irgendwann erst den Freitag gefunden. Ne? Also ihr merkt, da ist ganz viel Humbug dabei. Also deshalb kann man es schon nicht empfehlen, aber auch aus anderen Gründen. Du kannst ja dann auch wirklich mit real okkulten Kräften in Berührung kommen. Dann hört der Spaß aber auch auf. Weil dann kriegst du es mit Kräften zu tun, wie der Goethe mit dem Zauberlehrling. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht wieder los. Dann kann es ganz problematisch werden. Und egal, diese verschiedenen Formen der Wahrsagungen hat man untersucht, auch die Astrologie. Und die Ergebnisse waren vernichtend. Jetzt gucken wir mal, hier kommt jetzt einfach Wahrsagung. Ja? Also auch Astrologie und Wahrsagung machen wir als Hauptstichwort. Und man hat das alles untersucht und keine der Wahrsagungsmethoden hatte mehr, was vermutet ihr, als eine Trefferquote von 5%. Die höchste Form, also Trefferquote war 5%. Machen wir 5%. Ja? Okay. Und die Fehlerquote, wenn man das jetzt mal umdreht, ist demnach 95%. Möchtest du dein Leben aufbauen auf eine Geschichte, die zu 95% falsch ist? Ich nicht. Kann man nicht empfehlen, oder? Ist doch nicht empfehlbar. Okay, ihr Lieben. Also Wunschdenken, bau nicht darauf. Bau nicht auf Formen von Wahrsagungen, Astrologie und Horoskopen. Jetzt kommt etwas, was in unserem Land die nächste geheime Religion ist, auch wenn es nicht so bezeichnet wird. Und zwar rede ich von der Wissenschaft. Brauchen sich nur Leute irgendeinen wissenschaftlichen Doktortitel oder irgendwas anziehen oder anheften? Ich bin Wissenschaftler. Wissenschaftler. Oh, alles erstarrt. Früher, wisst ihr, vorige Jahrhundert, weil da kommt ein Gottesmann, es kommt ein Prophet, es kommt ein Apostel, ihr versteht. Die Leute. Ein Wissenschaftler. Die Leute erstarren in Ehrfurcht. Wissenschaftler. Okay, gucken wir uns die Sachen mal an. So viele Menschen in unserem Land gründen fast alles. Ihr ganzes Leben richten sie an Wissenschaft aus. Auch ihre Zukunftserwartung auf das Fundament der wissenschaftlichen Forschung. Und ich habe mich seit dem Millenniumswechsel sehr stark informiert und damit auseinandergesetzt. Diesen sogenannten der Zukunftsforschung und Thinktanks, habt ihr auch schon mal von gehört, von diesen Denkfabriken. Ja, das sind solche wissenschaftliche Institute, die durch die Erforschung von politischen, wirtschaftlichen, ökologischen, ökonomischen, sozialen Konzepten Strategien dann entwickeln, um Einfluss auf Regierungen zu nehmen. Und das Interessante ist, wenn du dir die Sache mal wirklich versuchst zu durchblicken, dass jeder Think Tank einen anderen Ansatz hat. Das heißt, eine Regierung kann immer den, wo sie schon wissen, wenn wir den nehmen, kommt das dabei raus. Das ist wie bei Experten bei einem juristischen Verfahren, bei einem Gerichtsverfahren. Versteht ihr? Der Angeklagte holt sich diese Experten. Die belegen dann wissenschaftlich das und das. Für die Verteidigung. Und dann kommt der Staatsanwalt, die Ankläger kommen und holen ihre Experten und beide begründen es wissenschaftlich. Das heißt, wir müssen immer wissen, dass sich jede Regierung bestimmter Thinktanks, Denkfabriken bedient, wo sie schon genau wissen, das kommt dabei raus. Versteht ihr das? Das ist sehr wichtig, weil ich habe den Leuten in den letzten Jahrzehnten immer gesagt, vier Evangelien, vier Blickwinkel. Es gibt diesen Spielfilm, immer wieder empfohlen. 8 Blickwinkel, wo es um die Ermordung des Präsidenten geht. Und du denkst, jetzt weiß ich, wer es war. Und dann kommt, wird erzählt der Film die andere Perspektive und die nächste. Jeder Think Tank hat seinen Ansatz. Und das muss man wissen, sonst denkt man, Wissenschaft. Mit der These und dem Ansatz. Die kommen zu dem Ergebnis und dieser Think Tank hat diesen Ansatz. Die kommen zu diesem Ergebnis. Versteht ihr, was ich sagen will? Und was sagt die Bibel dazu? Unser Wissen ist Stückwerk. Kennst immer so ein, jetzt wieder ein bisschen zentimetrisch und hast mal wieder ein bisschen eine Datei entdeckt und dann kriegst mal wieder was dazu. Unser Wissen ist Stückwerk. Und wie ich mich dann angefangen habe, in den 90er Jahren mit dieser Zukunftsforschung auseinanderzusetzen, intensiver. Und ihr wisst ja, welcher Hype damals war beim Millenniumswechsel. Könnt ihr euch noch erinnern? Und dieses Think Tanks, das hat ja ganz stark den Anfang genommen, war das schon in den 50er, 60er Jahren mit dem Club of Rome, bestimmt auch schon mal gehört. Das waren so die ersten, die immer gesagt haben, die Welt geht unter und dann passiert das. Und dann war das um den Millenniumswechsel herum, waren dann die ganzen Think Tanks und machten ihre Befürchtungen und die haben die Hochleistungscomputer gefüttert mit allen zur Verfügung stehenden Daten und Informationen. Die Problematik ist für Wissenschaft, dass du die Zukunft errechnen willst mit Daten aus der Vergangenheit. Gebe das nur zu bedenken. Du willst mit Daten aus der Vergangenheit die Zukunft mathematisch berechnen. Hört sich schon merkwürdig an, ne? Das heißt, weil das immer so war, muss das immer so weitergehen oder irgendwie etwas. Und wenn nur etwas anders ist, eine Komponente, stimmt die ganze Berechnung nicht. Das Heftige ist, dass dann wissenschaftlich unter wissenschaftlichen Gewändern behauptet wurde, ja, die kommende Bevölkerungsexplosion der Erde macht uns zu schaffen, die Ressourcenknappheit an Nahrung, an Energie, an lebenswichtigen Stoffen und Materialien und dann diese bedrohliche Entwicklung von Trinkwasser und den Weltmeeren und der voranschreitende Klimawandel. Da ist ja was dran. Versteht ihr? Wir reden das ja nicht weg. Es ist ja nicht, dass wir das leugnen. Da ist ja was dran. Nur haben die Hochleistungsrechner in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, haben ein Datum ausgespuckt. Sie haben nämlich gesagt, wann würde das Ende der Welt kommen, wenn das so weitergeht. Und es wurde das Jahr 2040, also nicht nur von einem Institut, nicht nur von einem Think Tank, es wurde das Jahr 2040 errechnet. Das Jahr 2040. Und manche von uns müssten sich darüber schon gar nicht mehr so große Gedanken machen. Selbst ich wäre dann schon 76. Naja, ihr Lieben, mal ganz ernsthaft. Man hat dann irgendwann diese Daten, weil ich das verfolgt habe, die standen eine ganze Zeit im World Wide Web und irgendwann hat man diese Daten entfernt. Das ist ja interessant. Das weiß man, wenn man Sachen beobachtet, kriegst du das mit, sonst kriegst du das ja gar nicht mit. Wenn du es selber gesehen hast und auf einmal ist es weg. Ach. Ja, dann hat man neue Fragestellungen gemacht und da sind dann so renommierte Institute, dabei habt ihr bestimmt schon mal gehört, wie das MIT, das Massachusetts Institute of Technology in Boston und dann diese ganzen führenden Top-Technologie-Institute, die wissenschaftlichen Berechnungen machen, dann hat man die Fragestellung verbessert und präzisiert und hat nicht mehr gefragt, wann kommt das Ende der Welt? Das sind so die letzten Jahre jetzt, die Fragestellungen. Die Hochleistungscomputer jetzt sind ja wieder verschiedene, die von aus den 90er Jahren zu jetzt. Das ist ja gigantisch, die Sprünge. Dann haben sie eingegeben, bis zu welchem Zeitpunkt ist ein geregeltes, sicheres, normales Weiterleben und ein sicheres Überleben auf unserer Erde für den Großteil der menschlichen Bevölkerung gewährleistet, beziehungsweise nicht mehr gewährleistet. Und dann wurde interessanterweise das Jahr 2040 durch diese Computerberechnung ersetzt durch das Jahr 2050. 2050. 2050. Ja, diese Berechnungen sind ja erst ein paar Jahre alt. Und dann wird dazu natürlich gesagt, diese Zukunftsforscher sagen, wenn nicht global ein Umdenken und ein Umlenken einsetzt, dann sind wir uns als wissenschaftliche Fachwelt einig in einer sehr pessimistischen Erwartung an die Zukunft. Das habt ihr vielleicht so ein bisschen ja auch mitgekriegt. Gerade Stichwort Klimawandel und ich habe schon 2006 mich sehr intensiv mit dem Thema befasst und habe ein Buch gelesen. Das ist ein sehr renommierter Journalist, der ist vielleicht manchen bekannt unter euch, Gabor Steingart. Hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Weltkrieg um Wohlstand, der das gezeigt hat in Statistiken und Entwicklung global von der ganzen Welt mit dem Chinesen, mit Russland, den asiatischen Völkern und dass Europa Probleme kriegen wird, die USA und dass der Osten, China und dass die anderen, India, Inder und dass die alle sehr kommen werden. Und wenn es schlecht läuft, dass es einen Weltkrieg um Wohlstand, um die Ressourcen geben wird. Und ich habe mich mit der Frage dann seit 2006 auch sehr intensiv auseinandergesetzt. Und je neuer die Berechnungen sind, desto düster werden die Prognosen der Fachleute. Und viele von den Fachleuten sagen, unser Planet in diesem Zustand wird das 21. Jahrhundert, also bis Ende dieses Jahrhunderts, nicht lange überleben. Das wird auf keinen Fall so sein. Wissenschaft. Das ist wissenschaftliche Forschung. Wenn es alles so weiterläuft, wenn es ständig der Planet weiter vergiftet, verunreinigt wird, wenn dieser Planet weiter ausgebeutet wird und die Computerberechnungen, ja, so bleiben und sie sagen, die Computerberechnungen sagen, die Natur wird mit heftigen Katastrophen zurückschlagen. In der Bibel steht, dass Gott das in Gang setzen wird. Jetzt kommt das, dieses Siegel, ihr kennt das aus der Offenbarung, jetzt kommt das und das. Und diese Computerberechnungen sagen, die Natur wird mit heftigen Katastrophen zurückschlagen. Jetzt haben wir es sogar wissenschaftlich, dass das kommen wird. Und wir haben gerade den Jahrestag der Hochwasserkatastrophe gehabt. Solche Sachen waren bisher ja auch in Deutschland unvorstellbar. Ja, ihr Lieben, was machen wir? Es ist mittlerweile so, dass viele Wissenschaftler noch größere Angst und Sorge haben von dem, was sich weltweit entwickelt, als vor diesen 13.000 atomaren Sprengköpfen, die es weltweit gibt, in Russland, China, durch die NATO und einzelner Länder noch. 13.000 atomare Sprengköpfe. Da kannst du die Erde mehrfach mit auslöschen. Da reicht nicht nur einmal, da kannst du die mehrfach mit auslöschen. Ja, und die Angst und Sorge ist bei den Fachleuten sehr, sehr groß. Und die Leute verbreiten das ja auch. Ich sage nur, Herr Lauterbach oder so. Oder andere, die Angst und die Panik wird immer wieder verbreitet. Wird das alles reichen? Experten zerbrechen sich den Kopf ernsthaft. Werden wir als Menschheit das 21. Jahrhundert überleben? Und dann merkst du, in den letzten Jahrzehnten, in der jungen Generation, hast du so eine Spaltung von zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist eine Gruppe, die auf Teufel kommt raus lebt. Ich will jetzt alles und zwar sofort, wie Goethe gesungen hat. Die alles Materialismus, Alkoholismus, Komasaufen, diese ganzen Stichworte Drogen. Wer weiß, wie lange es diese Erde noch gibt. Ich will alles und zwar jetzt und sofort. Das ist diese eine Gruppe. Und die andere Gruppe ist eine ganz andere Gruppe, die eine weltweite Revolution in Gang setzen will. Die ihr bestimmt schon von mitgekriegt, die in den Nachrichten dann auftauchen. Dieses Stichwort zum Beispiel solche Gruppen wie The Last Generation, die sich dann festkleben mit Sekundenkleber auf die Fahrbahn. Habt ihr schon mitgekriegt, diese Sachen in den Nachrichten? Wir werden, wenn ihr nicht, und wir blockieren weltweit auf allen Kreuzungen der Erde, werden wir den Verkehr blockieren. Wir werden sogar Anschläge machen. Das geht dann in Terrorismus, Leute. Damit wir unsere Zukunft gesichert haben, werden wir Anschläge. Es geht in immer extremistische Richtungen. Sie haben eine weltweite Revolution vor, damit dieser Planet überlebt. Das ist genau dieses Konzept, was gerade passiert. Wir schaffen Frieden, indem wir mehr Waffen liefern. Ist genauso, als wenn ich den Alkoholismus bekämpfe und mehr Alkohol ausschenke. Dadurch wird es keinen Frieden und so weiter geben. Es ist unmöglich. Und die Leute sahnen ab. Die Pharmaindustrie sahnt ab. Jetzt gerade, ich habe mal so eine Karikatur gesehen, da war die Pharmaindustrie, die hat sich die Jacken und die Sachen vollgestopft mit Milliarden von Dollars. Und dann kam die Waffenlobby dahinter und trat der Pharmaindustrie in den Allerwertesten, sagt, Schluss, ihr habt jetzt genug die letzten Jahre verdient, jetzt sind wir wieder dran. Eine sehr bezeichnende Karikatur. Jetzt verdienen wir wieder. Die größten Leute, die Kriegsdienstverweigerer waren. Mein Bruder hat die Grünen im Ruhrgebiet mitgegründet in NRW. Ich weiß, wir wissen, wovon wir sprechen. Die größten Kriegsdienstverweigerer sind gerade die größten Kriegs- und Waffentreiber, die es gibt. Wem willst du da was erklären? Das ist schon ziemlich heftig. Also, ihr Lieben, wir haben gesehen, Wunschdenken bringt es nicht. Ist gar nicht messbar. Wahrsagerei, Treffer 5. 95% Fehlerquote. Seid ihr gespannt? Seid ihr gespannt, welche Trefferquote die wissenschaftliche Zukunftsprognose hat? Seid ihr gespannt auf diese Zahl? Die wissenschaftliche Trefferquote von Zukunftsprognosen liegt bei ganzen 25%. Wow. 25%. Das sind immerhin 20% mehr als bei der Wahrsagerei. 20% mehr. Aber die Fehlerquote ist dann immer noch bei 75% der wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Zukunftsforschung ist die Fehlerquote. Und die Leute treten auf wie Götter. Zweifeln Sie an der Wissenschaft? Moment mal, von welchem Think Tank reden wir? Von welchem Ansatz, Denkansatz sprechen wir? Versteht ihr? Es gibt nicht die Wissenschaft. Versteht ihr? Genau wie bei Konfessionen oder Religion. Es gibt nicht die Religion oder die Konfession. Welcher Denkansatz, welcher Think Tank steckt mit welchem Ansatz dahinter? Und ich finde das heftig. Und deshalb finde ich das wichtig. Worauf baust du dein Leben? Es sagt ja niemand, dass man unvernünftig sein soll. Und wenn was wirklich hundertprozentig erwiesen ist, dann nehme ich das doch auch. Ihr versteht, was ich sagen will. Wo Leute gesagt haben, Gott wird nie zulassen, dass der Mensch in den Weltraum kommt. Ihr kennt diese Sprüche dann. Wir sind ja nicht wissenschaftsfeindlich. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Aber man muss aufpassen, dass man Wissenschaft nicht vergöttert. Es ist Stückwerk. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Denn die Wissenschaft hat ein Problem. Sie kennt die Zukunft nicht. Das ist sehr wichtig zu wissen. Alle Modelle nehmen Daten aus der Vergangenheit, um die Zukunft zu berechnen. Und deshalb kann, egal welche Wissenschaft und welcher Ansatz, kann sie niemals genau vorausberechnen, was kommen wird. Weil, und da sind die ehrlichen Professoren und Wissenschaftler auch der Futurologie ganz ehrlich und sagen, ja, es gibt ja immer diese Umstände, diese Eventualitäten und diese Möglichkeiten, dass das so ist und es dann anders kommt und dann stimmen alle Berechnungen nicht und dann stimmen die Modelle nicht. Das ist mir mal bei Wetter-Apps aufgefallen. Kennt ihr das auch? Wir hatten unterschiedliche Wetter-Apps. Die App sagt, diese hat dieses Modell und die hat diese. Das wird an dem Tag so und so viel grad. Hä? Was stimmt jetzt? Und deshalb sage ich immer, sei vorsichtig, worauf du dich da einlässt. Und manche Wissenschaftler sind ganz ehrlich. Und die Bibel beschreibt Menschen ohne Gott als Menschen ohne jede Hoffnung. Und darum geht es heute. Worauf baust du dein Leben? Also wir haben gesehen, darauf kann man nicht sein Leben bauen, weil die Wissenschaft behauptet ja auch mit wissenschaftlichem Gewand und Vorwand, der Mensch stammt vom Affen ab. Ihr wisst, wie oft mussten Sachen widerrufen werden. Es gab dieses Weltbild, die Erde ist im Mittelpunkt des Universums und alles dreht sich um die Erde, wissenschaftlich behauptet. Und es musste alles widerrufen werden. Ja, die Erde dreht sich um die Sonne. Also das ist wirklich heftig. Leute müssen so viel widerrufen. Und jetzt kommt als vierter Weg, der vierte Weg und die Alternative ist, wenn jemand auf diesem Planeten Grund zur Hoffnung hat und wenn jemand eine Gruppe etwas hat, auf dessen Steine man bauen kann, dann sind es die Christen, Leute. Kann ich mal ein Amen hören? Das klingt total überzeugend. Wir üben das nochmal. Amen.
Amen.
Ja. Und dieser vierte Weg, das ist das prophetische Wort, das sind die Zukunftsaussagen der Bibel. Das kannst du jetzt vielleicht nicht im Detail hinschreiben oder schreib einfach die...
Prophetisches Wort?
Ja, oder Aussagen der Bibel. Irgendwas, Zukunftsaussagen der Bibel. Irgendwie, dass jeder sich das irgendwie merken kann. Das ist interessant. Und wenn man sich damit beschäftigt, und ich habe mich angefangen ab meinem 18. Lebensjahr, und das ist ein paar Tage her, intensiv auch mit dem prophetischen Wort der Bibel und der Offenbarung zu beschäftigen. Und einer der ganz bekannten Apostel des Herrn, einer der bekanntesten Jünger, das ist ja der Petrus, der schreibt in seinem zweiten Brief, in Kapitel 1, Vers 19, jetzt habe ich mir gar nicht angemerkt, welche Übersetzung ich da habe. Was habe ich angegeben?
Hoffnung für alle.
Hoffnung für alle habe ich angegeben. Ja, dann muss ich da mal lieber mit hingehen, damit ich das hier ablese. Umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten gesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern im Herzen scheint. Okay, ich glaube, ich habe es hier noch nach der Luther, umso fester. Manchmal schnallt man jetzt etwas, wenn man es ausspricht. Ich bitte euch einfach jetzt mal mitzumachen, ob ihr online seid oder ob ihr hier dabei seid. Sagt doch mal mit mir, nicht jetzt sofort, sondern erst, ich sag's mal, sagt doch mal mit mir, umso fester, jetzt mal. Umso fester. Alles andere ist nicht fest, ihr merkt. Kannst du 95% Fehlerquote, 75% Fehlerquote, es ist nicht fest, es ist total wackelig. Umso fester haben wir das prophetische Wort der Bibel. Ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das scheint an einem dunklen Ort hier auf dieser Erde, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Und das ist der erste Stern, der kommt, bevor die Sonne aufgeht. Und die Bibel sagt, bezeichnet Jesus als den Morgenstern. Hier ist die Rede davon, dass Jesus wiederkommt. Ja, bis dass er wiederkommt, müssen wir auf das prophetische Wort achten. Und das heißt, wenn alle anderen Sterne, Superstars und Helden verblassen und untergehen, dann wird der Stern des Herrn erst noch aufgehen. Ihr versteht. Früher hat man immer gesagt, die Herren dieser Welt gehen und unser Herr kommt. Den Satz kennt ihr vielleicht auch. Und genauso ist das. Die beste Zeit von Jesus Christus, die kommt erst noch. Die war nicht. Er kam ja in Schwachheit. Denkt daran. Er kommt nicht nochmal als Baby. Er wird kommen als der Herr, der Kyrios, der Herrscher aller Herren. Und dann wird niemand wird jemand anders sehen als nur Jesus. Alle Augen werden auf Jesus gerichtet sein. Die große Zeit unseres Herrn Jesus Christus, die kommt erst noch. Und das prophetische Wort ist ein sicheres Fundament, von dem wir Christen alle unsere Hoffnung entnehmen. Was meint ihr jetzt, wo wir in der Krise waren? Worauf haben wir denn vertraut? Versteht ihr, was ich sagen will? Immer auf Gott und auf sein Wort. Und er hat uns gestärkt. So sehr gestärkt, dass ihr dachtet, wir kommen aus dem Urlaub. Und wir kamen aus der Katastrophe. Man kann hier sein. Und wenn wir die Statistik weiterführen, dann ist das so beeindruckend, deshalb habe ich das gemacht. Denn mehr als ein Viertel aller Verse der Bibel enthalten prophetische Vorhersagen. Mehr als ein Viertel. Das heißt, es sind über 25% der Heiligen Schrift sind klar definierte Aussagen über die Zukunft. Und zwar über Einzelpersonen, über ganze Familiengruppen, über Städte, über Gebiete, über ganze Völker und Länder hat die Bibel detaillierte prophetische Zukunftsaussagen gegeben. Und es gibt kein Buch in der gesamten Weltliteratur und in der gesamten Weltreligion, was so etwas kennt wie detaillierte Prophetie, ausgesprochen über Menschen, Zeitpunkte, Orte, Namen, Völker und diese Sachen dann nachprüfbar sind. Man macht sich damit nachprüfbar. Und jetzt geht es nämlich los. Dann kannst du nämlich gucken, ist das eingetroffen? Und da gibt es ja Menschen, die sagen, ach, ich will die Wahrheit gar nicht wissen. Kennt ihr so Menschen? Wie der Vogelstrauß. Hä? Ich will die Wahrheit gar nicht wissen. Das ist falsch. Dann will man der Realität entfliehen und ihr ganzes Leben ist dann eine große Show und Lüge. Und auf Lügen kann man nicht sein Leben bauen, stimmt's? Das funktioniert nicht. Irgendwann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Und es gibt insgesamt, es gibt da unterschiedliche theologische Schulen. Die Schule, der ich mich anvertraue, hat gezählt 735 separate prophetische Aussagen über die Zukunft in der Bibel. 735 einzelne prophetische Aussagen über die Zukunft in der Bibel. Einige dieser Prophetien werden nur einmal erwähnt. Und dann gibt es andere, die mehrfach und einige sogar ganz häufig, vielleicht habt ihr mal gehört, dass es die sogenannten messianischen Prophetien kommt, dass Gott den Messias schickt. Habt ihr mal gehört von, ne? Die messianischen Prophetien. Es gibt alleine über 300 Prophetien über das erste Kommen, dass Jesus als Mensch auf die Erde gekommen ist. Über 300 mit detaillierten Angaben. Der Geburtsort, dass sie seine Kleider zerteilen werden. Und verstehe, so detailliert, dass du das nicht, das kann man nicht schummeln, bis der herausgefunden hätte, wo er geboren wurde, war schon zu spät. Das ist so beeindruckend. Und das Wissenschaftler, ich habe mal von Derek Prince etwas gelesen. Das ist so beeindruckend. Da sagt er, hatte in Asien mit einer Wissenschaftlerin zu tun, die war Doktorin, Professorin für Mathematik und Zahlen und wie heißt das noch genau, diese Berechnung von Statistikenberechnung und so weiter. Und dann hat der Geist Gottes ihm, du musst ihm zeig ihr die Prophetie und sie sollte mal die statistische Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Und dann kamen sie an Zahlen mit Hochpotenzierung von, wenn das Zufall wäre, wenn eine Prophetie eintrifft, wenn zwar über Jesus, ne, dann kam sie auf eine gigantische Zahl mit so vielen Nullen, da musste sie Seiten schreiben und gesagt, das ist mathematisch unmöglich. Das kann nur Gott. Das ist unmöglich. Diese Wissenschaftlerin hat sich bekehrt aufgrund der Zahlen. Also ich finde das sensationell. Also wir müssen uns vor niemandem verstecken. Die Bibel, die Christen, wir müssen uns nicht verstecken, Leute. Ganz und gar nicht. Wir müssen mit den Leuten ganz ruhig ins Gespräch kommen, sie auf ganz lieb und freundlich auf Fakten hinweisen. Es geht hier rein um Fakten. Es wird auch immer gesagt, Faktencheck. Ja, dann check mal die Fakten. Und zwar die richtigen Fakten. Und jetzt frage ich mal, habt ihr eine Vermutung, wie viele sich von den 735 separaten Prophetien schon erfüllt haben? Was schätzt ihr? Wie viele haben sie schon erfüllt? Wer bietet mehr? Du bist ganz nah dran. Du bist ganz nah dran. Das ist der Hammer. Ich weiß nicht, hast du dich schon mit beschäftigt? Du bist ziemlich nah dran. Für aus der Hüfte geschossen kriegst du meinen Applaus. Wow, das ist der Knaller, weil ich beschäftige mich seit Jahren damit. Bietet jemand mehr oder weniger?
Mehr. Etwas
mehr. Es ist richtig. Was hast du nochmal gesagt? 578. Die Trefferquote ist bei 596. 596 Prophetien der Bibel haben sich bereits vor den Augen der Menschen, die das nachprüfen, erfüllt. Das bedeutet, jetzt schreibt das mal hin, die Trefferquote der Bibel, schreib es einfach erstmal hin, wir kommen ja noch ins Gespräch darüber, wäre 81% in Bezug auf die Zukunftsvorhersagen. Jetzt schreib mal hin, 81%. Ja, und ich habe richtig Spaß. Warum? Weil, mach mal aber bei der Fehlerquote wären das ja jetzt 19. Schreib mal 19 hin. Warte doch. Ich habe so einen Spaß. Lass mich doch diesen Moment so genießen, weil ich so einen Spaß habe. Du hast mal wieder recht, Thomas. Die Fehlerquote gibt's nicht. Warum? Warum gibt's da keine Fehlerquote? Weil es bedeutet eben nicht, dass die Bibel Fehler hat oder die biblische Prophetie Fehler hat, sondern diese fehlenden 19%, diese 100 noch was, das habe ich jetzt nicht, ich will euch nicht mit Details da total zumüllen hier. Die noch ausstehenden 19% handeln von den wirklich allerletzten Dingen dieser Welt, dass Jesus wiederkommt, den letzten Gerichten und der Wiederkunft. Und wenn das schon erfüllt wäre, dann würden wir in unserem Körper heute Morgen nicht mehr hier sein. Versteht ihr? Dann wären wir schon bei Jesus. Dann wäre er schon da. Und das wäre ja auch nicht schlecht, oder? Das wäre ja auch toll. Aber deshalb gibt es da, kannst das durchstreichen, kannst das dick und fett durchstreichen. Es gibt keine Fehlerquote. Und wenn sich die Dinge für das Erste kommen, diese über 300 Prophetien, für das Erste kommen von Jesus genau im Detail erfüllt haben, dann ist das ein wirklicher Indizienbeweis, da kannst du mit vor Gericht gehen, ist ein Indizienbeweis dafür, dass sich die Vorhersagen für das Zweite kommen genauso wortwörtlich erfüllen werden. Außer wo es dann wirklich reine Symbol- und Bildersprache ist und du das irgendwie übertragen musst. Das ist ja völlig klar. Ich finde das gigantisch, ihr Lieben. Und es bedeutet jetzt nicht, dass noch 100 und so viel Einzelerfüllungen wieder sich erfüllen müssen, bis Jesus wiederkommen kann, sondern jemand hat es sich genau angeguckt und hat gesagt, es sind in Wirklichkeit nur noch 20 biblische Hauptprophetien und an jeder dieser 20 Hauptprophetien hängen wie bei so einer Kettenreaktion noch 4, 5, 6, 7 andere. Wenn die sich dann erfüllt, verschieden, dann kommen 7, 8, 9 andere, wie so ein Dominoeffekt. Kommt die zweite Hauptprophetie, kommen da 6, 7, 8, 9 andere. Es sind noch 20, zweimal diese Hände, zweimal 10 von Hauptprophetien, die sich erfüllen müssen, bis Jesus wiederkommt. Das ist krass, oder? Es ist nicht mehr besonders viel. Das heißt, wir sind wirklich nah rangekommen. Und ich finde das so krass. Hey, ihr seid doch Schwaben. Ich muss mal was ganz Wichtiges jetzt für Schwaben sagen. Das heißt für manche unter uns, dass wir die Chance haben, dass wir den Umweg über das Grab gar nicht machen müssen. Stell dir das mal vor als Schwabe, du sparst deine eigenen Beerdigungskosten. Und ich hatte öfter durch meinen Beruf mit Beerdigungen zu tun und die sind teuer. Beerdigungen sind teuer. Ist das nicht gigantisch? Du könntest deine eigenen Beerdigungskosten sparen. Ich finde das gigantisch. Die Chance ist sehr hoch, dass wir diese Generation wirklich sein könnten, die das mit ihren eigenen Augen erleben. Ich finde das spannend. Der Petrus sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 15, da ist, glaube ich, auch wieder Hoffnung für alle. Ne? Das habe ich mir diesmal aber notiert. Ja. Seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Das sagt er all den Jüngern von Jesus und Jüngerinnen, den ganzen Christinnen und Christen. Hey, seid einfach bereit. Ihr müsst da nicht Dinge groß planen, Straßen ersetzen. In eurem Alltag. Du wirst gefragt und spontan im Alltag gibt es eine Antwort. Wir machen das oft so krampfig. Jetzt machen wir mal auf evangelistisch. Und die Leute erleben das, wenn so eine Gemeinde das macht. Ach, das ganze Jahr waren sie wie die Raubritter in ihrer Burg. Jetzt machen sie wieder Evangelisation, jetzt lassen sie die Tore mal runter. Hey, das muss ganz natürlich kommen, stimmt's? Wir haben da viele Erfahrungen die Jahrzehnte gemacht und können Sachen, da würden wir euch auch gerne helfen, dass man ganz auf ganz natürlich, übernatürliche Weise evangelistisch wird, ohne Druck und Zwang. Hey, könnt ihr Hilfe gebrauchen? Würden wir euch gerne auch bei unterstützen. Ihr Lieben, nichts ist so anziehend, als wenn einem Menschen aus seinen Augen und aus den Knopflöchern eine echte Hoffnung, wenn das da raussprüht, stimmt's? Und die Menschen das merken. Hey, du hast etwas. Woher hast du das? Du, ich kann dir das genau erklären. Das ist so und so. Und schon hast du einen Türöffner. Ich könnte euch Sachen erzählen vom Fitnessstudio, wo wir trainieren gehen. Wo wir in Kontakt mit Leuten sind und wo es Gespräche gibt. Da denkst du im Leben nicht dran. Das ist gigantisch, ihr Lieben. Die Chance des ganz natürlichen Alltags plötzlich ist, macht der Herr übernatürlich Türen auf. Unfassbar. Und Hoffnung ist ja schon ein schönes Wort im Deutschen. Hoffnung ist immer besser als hoffnungslos, oder? Wenn es hoffnungslos ist, dann ist es am Ende, dann kommt nichts mehr. Hoffnung ist eigentlich etwas Schönes im Deutschen, aber es ist noch relativ schwach. Es ist so ein bisschen schwammig. Ja, ich hoffe, es müsste nächste Woche doch mal regnen. Aber ob der Regen kommt, weiß ich nicht. Stimmt's? Das ist so ein bisschen, ne, die Hoffnung zwar positiv, aber nicht so richtig fest. Oder ich hoffe, sagt die Frau zu ihrem Mann, dass es nach 4 Jungs, ich bin wieder schwanger, jetzt endlich mal ein Mädchen wird. Ob die Hoffnung erfüllt wird, weiß man nicht. Wir sind ja jetzt auch Oma und Opa geworden. Du kannst ja heute so früh schon dann nachgucken. Bei uns war das ja schon, aber heute ist das meine Güte. Unfassbar. Oder du sagst, ich hoffe, ich ziehe irgendwann mal das große Los. Irgendwann haben wir, wo wir jung waren, haben wir auch Lotterien gespielt. Wir unterstützen jetzt nur noch so Sachen, wo es wirklich darum geht, dass andere unterstützt werden, behindert oder dass wir diese staatlichen Lotterien spielen wir gar nicht mehr. Wo du genau weißt, wenn ich nie was gewinnen würde, ich habe immer anderen geholfen und was Gutes getan. Und wenn man mal was gewinnt, dann war es so, dass du dir davon ein neues Los kaufen konntest. Kennt ihr diese Gewinne? Du hoffst auf das oder kriegst du das, dann kannst du dir das nächste Los dafür nächstes Jahr wieder kaufen. Das ist dann witzig. Ja, so finanzieren die sich dann. Man bleibt dabei. Aber ihr Lieben, uns ist gar nicht bewusst, wie schwach dieses Wort im Deutschen ist, Hoffnung. Es klingt zwar positiv, aber es ist irgendwie schwach im Deutschen. Wenn wir wüssten, wie stark diese Begriffe im Hoffnung in der Bibel sind, im Alten und im Neuen Testament, dann würden wir anders darüber reden und denken, es sind ganz starke Begriffe, vor allem dieses Wort, was der Petrus hier im griechischen Grundtext verwendet. Da steht nämlich ein Wort, ich mache da gleich noch ein Wortspiel raus, ich hab da eine fantastische Idee. Da steht im griechischen Grundtext Elpis. Und es ist eins der stärksten Wörter in der Bibel für Hoffnung. Und es bedeutet Dinge, über die du dir absolut sicher bist, dass sie in der Zukunft passieren. Das ist christliche Hoffnung. Und der Petrus sagt, ihr sollt, seid immer bereit, Rede und Antwort bei den Außenstehenden zu geben, wenn euch jemand fragt, warum ihr so sehr von Hoffnung, von Elpis erfüllt seid, von einer feststehenden Hoffnung, weil du genau weißt, was kommen wird. Das ist gigantisch, oder? Das ist nichts Schwaches, da ist gar nichts Schwaches dran. Und ich habe jetzt die Idee gehabt, stell dir mal vor, da geht eine Gemeinde hin und druckt ein T-Shirt, Elvis lebt und das V wird durchgestrichen, darüber kommt P. Elvis nicht, sondern Elpis lebt und ein gigantischer Sprachaufhänger. Überall, wo du denkst, hä? Elvis? Nee, Elpis? Was bist du denn für einen? Hast du schon? Ja, cool, dass du mich fragst. Versteht ihr? Hey, welche Gemeinde macht da mal mit? Elvis, V durchgeschrieben, Elpis lebt. Ihr kennt diese Verrückten, ne? Elvis lebt. Wir sind eben anders. Wir sind nicht für Elvis verrückt, wir sind für Jesus verrückt. Elpis lebt. Gott nahe zu sein, ist unser Glück. Hey, das ist so cool. Wir haben wirklich feststehende Hoffnungen. Und der Petrus sagt im ersten Brief, in Kapitel 1, Vers 3 und 4, sagt er, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren. Jetzt haben wir eine sichere, da ist dieses Wort, eine sichere, eine feste Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für dich bereit. Wie cool ist denn das? Mein Opa hat immer gesagt, das Totenhemd hat keine Taschen, du kannst nichts mitnehmen, auch wenn sie die Pharaonen so viel bei den Gräbern beigesetzt haben. Es hilft ihnen ja nichts. Ja? Ja. Ist alles verschimmelt und die Maden sind drin und Knochen. Du kannst da nichts mitnehmen. Es hat keinen Wert. Davon kannst du nicht leben in der anderen Welt. Und Gott sagt, ich habe ein unvergängliches, ein makelloses Erbe. Hey. Und selbst wenn du denkst, na, ich bin manchmal gar nicht so nah bei Gott. Und sagt die Bibel, du hast einen festen Anker. Der reicht bis hinter den Vorhang ins Allerheiligste, sagt der Hebräerbriefschreiber. Und wir haben einen gnädigen Gott. Stimmt's nicht, wenn wir mal nicht nah dran waren? Ich habe so ein Bild innerlich von einer Hundeleine und wir sind keine Hunde. Nicht Gott muss diese Leine drücken. Du hast selber diesen Knopf in deinem Herzen. Verstehst du? Es ist einfach nur, dass du in deinem Herzen, in deiner Seele einen Knopf umlegen kannst. Ich habe da so eine Szene von so einem Otto-Film, so einem ganz alten Otto-Film vor Augen. Und so ein Hund, kommt der Hund zurück. Das ist total saukomisch. Und egal, wo du dich verlaufen haben magst, machst einen Schalter in deinem Herzen. Und den kannst nur du umlegen. Und du bist wieder ganz nah beim Herrn und hast Zugang in das Allerheiligste. Du bist in der Gegenwart Gottes. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Niemand und nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Hey, wir haben eine lebendige Hoffnung. Und es ist so cool, weil wir jetzt nicht nur auf die Entrückung warten und sagen, ich schaue alles fest, sondern wenn wir das den anderen sagen, stimmt's? Hey, da ist was. Da gibt's was ganz Festes. Das ist so cool. Elpis lebt. Lass uns mal bitte aufstehen und zusammen beten. Halleluja. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, dass du uns Kraft gegeben hast, heute Morgen hier sein zu können. Danke, Herr, dass wir uns auf keinen schwammigen Grund verlassen müssen. Danke, dass wir nicht mit zerbrechlichen Kartenhäusern unser Leben aufbauen müssen, sondern dass die Bibel sagt, es kann kein anderes Fundament geben, außer dem, welches gelegt worden ist. Jesus Christus. Danke, Herr. Wir wissen auch von deinem Gleichnis, das du gegeben hast, in deinem Wort, das du gesagt hast. Da waren zwei Leute, zwei Typen, die ein Haus gebaut haben. Und bei beiden kamen die Winde und die Wasser, Hochwasser stiegen. Und der eine hat auf Sand gebaut und sein ganzes Leben wurde geschrottet und in den Sand gesetzt, buchstäblich. Und beim anderen kamen zwar auch diese Unwetter und diese schlimmen Umstände, aber das Lebenshaus stand auf dem richtigen Fundament und es hatte Bestand. Danke, Herr, dass dein Wort sagt, dass wir in dir ein unvergängliches, unerschütterliches Reich empfangen haben. Danke, Herr, dass uns das niemand mehr wegnehmen kann. Danke, Jesus lebt, Elpis lebt, ganz fest die Hoffnung in uns. Und lass uns natürlich und übernatürlich mit in unsere Umgebung nehmen, dass die Leute merken, die haben etwas, das hätte ich auch gerne. Und darin segnen wir euch, dass das in euch wohnt, in euch lebt, in euch arbeitet und auf andere überspringt. Nicht wie ein Coronavirus als Böses, sondern als ein ansteckendes Evangelium, als eine gute Nachricht, die alle schlechten Nachrichten dieser Welt überstrahlt. Seid darin gesegnet, in Jesu Namen. Amen. Amen.